Herzlich willkommen zur dritten Vorstandssitzung, dem Podcast zum 125-jährigen Jubiläum der Bielefelder Philharmoniker. Wir sind Katrin Adelmann und Manuel Fiemann, wir sind Konzertmeisterin und Solotrompeter und gleichzeitig Teil des Orchestervorstands.
In diesem Podcast möchten wir Ihnen einige Musikerinnen und Musiker der Bielefelder Philharmoniker vorstellen. Wir unterhalten uns über unseren Orchesteralltag, Persönliches und alles, was Sie schon immer mal über uns wissen wollten.
Unsere heutige Gästin ist die spannendste, die wir bisher wahrscheinlich hatten. Sie gehört der seltenen Spezies der Vorspielerinnen an und ist schon seit 1988 Mitglied unseres Orchesters.
Es ist unsere Cellistin Annette Fuhrmann. Herzlich willkommen, Annette.
Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Annette, du bist Vorspielerin. Was bedeutet das überhaupt? Also sowas kennen wir jetzt bei uns Bläsern nicht.
Ja, also die Streicher sind bei uns in jedem Orchester ja sehr hierarchisch geordnet und die haben drei Positionen, die fest besetzt werden. Das ist die Solo-Cellistin, bei den Geigen natürlich nennt man das dann anders und bei den ersten Geigen die Konzertmeisterin. Bei uns ist es die Solo-Cellistin und daneben die Stellvertreterin und dann kommt die dritte Position und das ist die Vorspielerin. In meinem Fall war das ja ich. Ich spreche in der Vergangenheit, aber da können wir später nochmal zukommen, weil ich meine Position vor ein paar Jahren abgegeben habe und mich ein bisschen weiter nach hinten gesetzt habe, weil sich die Chance ergeben hat. Ja, und diese Positionen werden fest besetzt mit dem Probespiel. Also man bewirbt sich exakt auf diese Stelle und alle weiteren Stellen dahinter rotieren. Also das ist dann Tutti.
Okay, aber Vorspieler oder Vorspielerin ist ja so ein bisschen, das klingt so, als würdest du den anderen zeigen, wie das funktioniert.
Ja, ist begrenzt so. Also die erste Position führt die Gruppe und die Vorspielerposition ist ein bisschen ein Zwitter. Weil je nachdem, wer sonst da ist, sitze ich an Position 3, also sprich am zweiten Pult. Wenn aber jetzt jemand von den ersten beiden nicht da ist, sitze ich auch am ersten Pult innen oder auch als Stimmführerin, je nach Stück. Das heißt, ich sitze auf allen von diesen drei Führungsstühlen. Natürlich auf dem Stimmführungsstuhl am seltensten. Das war bei Musicals, Operetten, kleineren Stücken. Oder halt, wenn Notsituation war und in einem großen Stück mal alle krank waren.
Hast du eine Position, wo du sagen würdest, als du noch diese Position innehattest, hat dir welcher Stuhl mehr Spaß gemacht als ein anderer? Sitzt man generell lieber außen oder lieber innen zum Beispiel?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie eitel man ist. Ob man gerne gesehen werden möchte. Ich fand alle drei Stühle ehrlich gesagt spannend. Wenn ich sehr lange nicht auf dem ersten Stuhl gesessen habe, war es immer so, oh, jetzt habe ich das Fähnchen in der Hand, ich muss die Gruppe leiten und wollte mich eigentlich lieber anpassen. Daneben zu sitzen ist wieder anders, weil du musst aktiv sein, aber darfst natürlich der ersten Position nicht dazwischengrätschen, du musst dich anpassen, aber trotzdem aktiv sein. Und am dritten Stuhl ist es ja nochmal sozusagen einen Schritt zurück. Traditionell war das bei uns nur im Sinfoniekonzert, dass ich auf der dritten Position saß, weil wir in der Oper meistens so haben, dass am ersten Pult die Vorderen sitzen, am zweiten Pult die Hinteren.
Okay. Also ich finde diese Positionen ja wahnsinnig herausfordernd, weil es eben so verschiedene Rollen sind. Ne? Mhm. Also eigentlich muss man alles können, sowohl führen als auch eben unterordnen und dienen. Und es sind sehr verschiedene Arten zu spielen. Mhm. Und die wenigsten können beides gleich gut, also so aus meiner Erfahrung. Und dir war aber die Position daneben lieber oder hast du auch gerne
vorne Ich war gesessen? Da so ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Position für mich gelandet. Ich bin jetzt nicht jemand, der immer unbedingt solistisch spielen möchte. Ich spiele gerne mit, natürlich am liebsten, wenn es mir liegt, wie die Menschen, mit denen ich mitspiele, spielen. Das ist dann das Schönste, dann fehlt mir gar nichts. Es macht mir auch Spaß, mal anzuführen, aber ehrlich gesagt war ich dann, wenn dann die ganz schweren Stücke kamen, auch ganz froh, dass ich nebendran saß und nicht vorne. Ich habe auch 2 Jahre auf der Stellvertreterposition gespielt, weil der Kollege Urlaub genommen hat für länger. Und wie das Schicksal es so wollte, kam dann natürlich auch eine dicke Strauß-Oper. Da habe ich ganz schön geschwitzt. Ja, aber es war auch toll. Also man ist noch mal anders gefordert. Und sage ich mal, hinten, ja, ist vielleicht gewagt, aber neigt man eher dazu zu meckern, weil man halt nicht diese Verantwortung trägt und denkt, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Vorne ist man mehr damit beschäftigt, zu sehen, wie kriege ich das hin, wie halte ich das beieinander, und ist so beschäftigt, dass man sich gar nicht so langweilen kann oder so.
Ja, finde ich interessant, wie du das so siehst. Muss ich ein bisschen drüber nachdenken.
Weil du so schön hinten sitzt, meinst du?
Nein.
Aber ach so, stimmt, ja, weil das Thema kommt, meinst du?
Aber ich muss sagen, ich habe ja da ein bisschen vorgegriffen. Also ich habe vor ein paar Jahren bin ich ins Tutti zurückgegangen. Einfach im Älterwerden wird das anstrengender, der Stress, den man ja auch hat mit der Verantwortung. Die bringt ja auch mehr Stress. Und ich habe viele Jahre oder einige Zeit davor überlegt, ob ich das überhaupt tun soll. Und ich war lange, lange nicht bereit, die Position aufzugeben. Einfach, weil man auch so im Zentrum des Geschehens sitzt. Und das ist toll. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Irgendwann war das dann reif und es war mir nämlich so wichtig. Und jetzt sitze ich eben im Tutti, also am zweiten Pult oder weiter hinten. Und es gefällt mir sehr gut. Und ich merke, eigentlich spiele ich gar nicht anders.
Der Unterschied ist gar nicht so groß, wie du dachtest.
Nee. Ja. Also früher habe ich manchmal am zweiten Pult gesessen. Da habe ich den Unterschied stärker empfunden. Und jetzt finde ich das gut.
Ich finde es eigentlich ein total spannendes Thema, was bei euch, glaube ich, in den Bläsern ganz anders funktioniert. Dadurch, dass wir alle dieselbe Stimme spielen, ist so diese Binnenstruktur in einer Gruppe ist wahnsinnig wichtig, auch wie diese Positionen alle besetzt sind. Auch bis ganz nach hinten, wer sitzt wo, das machen große Unterschiede. Und gerade das zweite Pult und die Vorspielerposition finde ich schon auch wichtig im Weitergeben der Impulse vom ersten Pult, weil alle sind ja auch mit den Noten beschäftigt und dass das überhaupt funktioniert, dass wir diese wahnsinnig schweren Stücke und Noten, die wir da lernen müssen alle, wo wir ja oft schon Probleme haben, die alleine zu spielen, dass man die dann zu zehnt spielt, in unserem Fall bei euch eher so zu viert, zu sechst, dass das funktioniert als Gruppe, ist ja eigentlich erstaunlich, wenn man das so von außen betrachtet. Das funktioniert ja eigentlich nicht über Hören und auch nicht über Gucken nur, also schon auch. Aber oft musst du ja auch dann mal in deine Noten gucken. Du musst auch immer den Dirigenten oder die Dirigentin im Blick behalten. Das ist schwer zu erklären, wie das eigentlich funktioniert und geht eben über das gemeinsame Atmen, würde ich sagen, und über, weiß ich gar nicht.
Ja, es ist ein bisschen wie so ein Schwarm Fische.
Genau, es ist ein Schwarmintelligenz.
Es ist eine Schwarmintelligenz, ja. Und ich meine, selten passieren so richtige Super-GAUs, dass mal das ganze Orchester raus ist. Aber ich habe es eigentlich vielleicht in fast 40 Jahren einmal erlebt, dass wir wirklich neu ansetzen mussten. Meistens gibt es irgendwie so einen Schreckmoment und irgendjemand übernimmt die Führung, haut rein und alle sind wieder dabei.
Erinnert mich an ein Konzert, ich weiß nicht mehr, was es war, da ist es fast passiert und ich habe keine Ahnung, was mich geritten hat. Irgendwann sollte ich einsetzen mit da und dann war die nächste Eins und ich habe gemerkt, Irgendwas stimmt nicht. Und ich habe das nicht extra gemacht. Ich habe einfach einen Takt vorher angefangen, dieses Achtel zu spielen. Volle Pulle. Ich habe mich völlig erschrocken, weil ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe einfach da gespielt. Dann waren wir wieder auf der Eins zusammen. Und Kalajdzic hat sich im Konzert so einmal verbeugt zu mir. Und dann ging es weiter. Das war echt witzig. Und ja, ich habe mich total erschrocken. Ich bin dann zu ihm hin, habe mich entschuldigt. Er war dann so, nee, super, dass Sie das gemacht haben. Aber ich habe es wirklich nicht extra gemacht. Es hat irgendwas in mir, hat es dann übernommen. Das kannst du natürlich mit der Trompete dann irgendwie machen.
Da kannst
machen,
du ordnend, ne, eingreifen. Ja, in der Gruppe ist es, aber das trifft es eigentlich ganz gut, weil es ist irgendwie instinktiv, dass das funktioniert. Es sind andere Sinne und es ist ganz schwer zu begreifen, wie man das eigentlich macht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist unheimlich wichtig, dass die Impulse, die vom Konzertmeisterpult, vom ersten Pult gesendet werden sozusagen, dass die in die Gruppe weitergetragen werden. Und dafür ist dann das zweite Pult echt elementar. Wenn da keine Vorspielerin sitzt, die fähig ist, sowas weiterzugeben, dann hast du da so eine Blockade dazwischen und es ist schwer, dahinter mit dem ersten Pult zusammenzuspielen. Das heißt, es ist eigentlich ist sowieso jede Position total wichtig und dass man aktiv spielt und mitmacht, aber dieses Weitertragen der Impulse der Stimmführerinnen, das ist im Prinzip vor allem die Hauptaufgabe auch der Vorspieler.
Ja, genau, denn die hinteren Pulte, ich meine, je größer die Gruppe ist, bei euch ist das ja noch eklatanter, die hinteren Pulte, die sehen ja gar nicht unbedingt die Stimmführung. Sondern die brauchen ja irgendwas anderes, wo sie sich dran orientieren müssen. Und man muss schon eigentlich die ganze Zeit Dirigent das, was das Ohr hört und was die Kollegen machen, irgendwie unter einen Nenner bringen. Und das ist nicht immer deckungsgleich.
Ach so. Ach so. Ich verstehe das Problem. Ja.
Aber ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ganz da hinten, oben.
Das ist eben die Sache der Schwarmintelligenz. Das kommt einfach mit der Erfahrung. Im Prinzip muss man immer beim Orchester bleiben, weil letztendlich, was der Dirigent dort vorne treibt, wenn das nicht mit dem Orchester deckungsgleich ist, ist das uninteressant. Das hört man ja nicht. Aber wenn ich jetzt mit dem Dirigenten spiele und alle anderen sind aber woanders, dann bin ich die Geisterfahrerin, obwohl ich theoretisch richtig bin vielleicht. Oder? Könnte ich sagen, ich bin richtig. Aber was ist richtig?
Ja, das ist halt, es gibt halt kein richtig und falsch.
Das ist halt diese Sache der Schwarmintelligenz und der Schwarmfische, der geht immer mit dem Schwarm.
Ja.
Jetzt muss ich die Geschichte erzählen von unserem Gastdirigenten, der nämlich genau dieses Bild benutzt hat und sagte, und Sie können sich nicht vorstellen, es hat ein Experiment gegeben, da hat man einem Fisch ein halbes Hirn amputiert und hat den wieder in den Schwarm gesetzt. Und Sie können sich nicht vorstellen, was der für eine Verwüstung angerichtet hat. Diese Geschichte hat sich mir sehr tief eingeprägt. Und
aber die Frage ist jetzt, welche Hirnhälfte braucht es?
Naja, gut, also, aber beide. Das ist eigentlich genau das. Also der Schwarm hat recht. Und das ist eben auch sagen wir mal, die Schwierigkeit und streckenweise auch die Anstrengung in unserem Beruf, dass man eben so sehr wach sein muss.
Ja, die Diskussion haben wir natürlich öfter mal. Nehmen wir jetzt mal das letzte Konzert. Hinter mir sitzt eine Triangel, ein Becken und die große Trommel steht wirklich 5 Zentimeter neben meinem Ohr. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ich irgendwas von dem höre, was ihr da spielt.
Nee, aber das ist ja genau der Punkt. Ich höre ja ganz viel auch nicht. Gerade im letzten Konzert jetzt, Februarkonzert, war auch zum Beispiel eine Stelle mit der Klarinette im Tschaikowski. Und wir mussten 16. pitzen, also relativ schnell als Gruppe, große Gruppe, ja, alle Geigen, mit einer Klarinette gemeinsam als Begleitung. Und ich habe die Klarinette nicht gehört. Oder nur so alle 3 Takte mal habe ich gehört, wo die hingeht. Und das ist dann eigentlich nicht ganz klar, wie das funktioniert. Aber es funktioniert. Wir haben uns angeschaut. Es war Astrid, die die Stimme hatte. Und ich hatte sie auf dem Schirm und sie mich. Und ich habe versucht, die Geigen zusammenzuhalten. Und ja, es funktioniert, indem man sich verbindet, ohne dass man das wirklich hört. Ich habe sie nicht gehört. Und dass das geht, finde ich immer wieder wahnsinnig erstaunlich und wahnsinnig faszinierend.
Es gibt ja auch viele Faktoren. Ich meine, dass ihr da hinten sowieso vieles nicht hört, das ist jetzt, was ich gesagt habe, ist auch ein bisschen unsere Streicherrealität vorne. Ja. Wir sind ja am stärksten, agieren wir ja als Schwarm. Also sonst, wenn es schon in der Gruppe wackelt und dann mit der nächsten Gruppe, dann läuft ja alles aus dem Ruder. Es gibt ja auch Stellen, wo ihr dominant seid, da spielt der Schwarm einfach mit euch mit, weil es gibt auch gar keine andere Chance.
Ja.
Das ist so, als würdest du dich vor einen Zug stellen und meinst, du könntest den anhalten. Ja? Das wäre ja nicht sehr klug. Und so ist es so eben so eine Kommunikation, die so hin und her geht. Ne? Vielleicht guckt ihr manchmal auf die Konzertmeisterin und könnt nach Optik sehen, was sie da treibt und könnt euch da dran hängen oder wir hören euch. Also das
ist so ein bisschen so, verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht, weil es ist manchmal so, ich spiele dann einfach genau in dem Tempo, was ich höre, wenn ich es gerade höre, also wenn es so durchsichtig geschrieben ist und dann heißt es, es ist viel zu spät, was ihr da hinten spielt. Dann denkst du so, okay, dann spiele ich eigentlich vor dem, was ich sehe, also vor dem, was ich sehe, was du machst, vor dem, was ich sehe, was er da vorne dirigiert und dann heißt es, ja, ja, genau, das muss aber so sein, sonst klingt es zu spät. Mhm. Ne? Und das ist der Witz. An einer anderen Stelle hast du das Gefühl, du spielst drauf, bist aber viel zu früh. Also es ist so ein bisschen,
das ist für uns das Mysterium, ne? An eurer Position.
Genau, und da sind wir selber manchmal völlig ratlos und denken so, was, wieso sind wir denn jetzt zu spät? Ne? Ich kann es nicht erklären.
Naja gut, der Physiker könnte das wahrscheinlich durch die Entfernung und den akustischen Versatz einfach. Den die.
Ja, das ist in der Ötgal natürlich auch besonders schwer, weil wir sehr weit auseinander sitzen. Das ist auch als Bühne sowieso relativ weitläufig und in diesem Fall sitzt ihr dann auch noch so da hinten in die Breite, dass es noch weiter weg ist, als es sein müsste. Aber was natürlich für uns Streicher wieder angenehm ist, wenn ihr nicht direkt vor den Bratschen oder vor den Celli sitzt und den ins Ohr blast und das haut die dann weg. Also das macht schon alles Sinn, wie wir sitzen, aber ist halt in diesem Zusammenhang immer wieder auch eine Belastung.
In einer normalen Konzerthalle, sage ich jetzt mal, in einer anderen Konzerthalle, normal ist vielleicht das falsche Wort, ist es so, dass eigentlich grundsätzlich eine Stufe mehr verbaut ist. Das heißt, das Blech sitzt hinter den Holzbläsern, genauso wie die Holzbläser hintereinander sitzen. Da sitzt ja erste Flöte, erste Oboe, danach sitzen direkt dahinter eben auch erste Klarinette, erstes Fagott, damit die zusammen als Quartett schon mal spielen können und nach außen hin sitzt dann ja 2, 3. Und so sitzen wir eigentlich auch. Also Trompete, Posaune sitzen hinter den beiden und dann nach außen, rechts und links, gehen dann eben die zweite, dritte und so weiter hin. Was dann auch den Vorteil hat, dass bei uns zum Beispiel wieder andere mit den Hörnern zusammensitzen. Ne? Also das heißt, die Trompeten, eine dritte Trompete sitzt praktisch, vierte Trompete sitzt schon wieder neben dem Horn. Das Schlagzeug ist dann hinter uns. So wäre es in den meisten Hallen. Jetzt haben wir auch eine Stelle, wo wir da ja im Prinzip eine Kadenz mit den Hörnern spielen. Die sitzen halt wirklich am anderen Ende der Bühne. Das ist natürlich in dem Fall eine Aufstellung, die völlig blöd ist. Aber wie du schon sagtest, wir haben dadurch den Vorteil, wir sitzen nicht direkt hinter einer Klarinette oder hinter einem Fagott und spielen den volle Pulle in die Ohren, weil das ist wirklich nicht angenehm. Ich habe das in der Oper ja mit der Posaune, die direkt hinter mir sitzt, und ich habe da teilweise wirklich große Probleme mit den Ohren, und so kann man wenigstens frei spielen, weil wir sitzen dann halt da drüben und haben davor niemanden. Ne? Und ihr sitzt erst da unten, weil das tut uns schon auch leid, wenn wir so laut spielen und da jemand davor sitzt. Das ist einfach so.
Ja,
ne?
In der
und
Oper sitze ich jetzt durch mein Zurückgehen, sitze ich jetzt natürlich direkt vor euch.
Ich bin sehr froh, dass du vor mir sitzt, weil du eine wirklich sehr nette Person bist. Ich habe das auch schon ganz anders erlebt, muss man sagen, in anderen Orchestern, wo du einfach jemand vor dir sitzen hast, wo du immer weißt,
ne? Ja, ich denke mal, ihr könnt ja auch nichts dafür, ihr müsst ja auch spielen, ja. Und ich meine, ich könnte mir diese Lärmschutzdinger reinmachen, aber ich kann da nicht immer mitspielen. Dann habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht anwesend.
Ich kann es auch nicht.
Und das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich bin zum Glück auch nicht sehr empfindlich. Also ich meine, vielleicht bin ich auch mittlerweile ein bisschen taub, das weiß ich nicht.
Ich bin definitiv ein bisschen taub.
Aber ich bin nicht sehr lärmempfindlich. Es gibt schon auch bei uns in der Gruppe Menschen, die wirklich dann Schmerzen haben. Das habe ich im Prinzip, habe ich das nicht.
Ich habe es seit Neuestem. Ich merke, dass ich empfindlicher geworden bin. Mhm. Und ich habe jetzt, weil ich dann teilweise im Konzert dann Nebengeräusche hatte, habe ich dann versucht, mich eben in der Probe zu schützen. Mhm. Ja, und im Graben habe ich es jetzt auch versucht, mit den Dingern zu spielen. Ich habe aber jetzt rausgefunden, mit den Earbuds von Google, die klingen sehr offen und die machen nicht dieses dumpfe Geräusch. Das heißt, es klingt sehr offen, es ist nur viel leiser.
Okay. Ne?
Und ich kann praktisch dann die auch noch leiser und lauter stellen. Und mit denen, finde ich, ist es am angenehmsten zu spielen. Das funktioniert viel besser als mit den Ohrschutzen, die wir bekommen vom Arbeitgeber, bekommen wir ja welche mit zu filtern und so. Trotzdem ist es dumpf und du hörst sehr viel, was in deinem Mund passiert. Die Luftgeräusche, das ist ja wie wenn du singst oder redest, hältst du die Ohren zu. Und das mit denen hier nicht so extrem. Das funktioniert ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob da auf der Basis noch viel mehr passiert, weil ich glaube, da steckt Potenzial, was aber ja keiner fördert. Im Prinzip müsste sich mal ein Berufsmusiker oder so damit hinsetzen und sagen, können wir nicht mal was entwickeln, was genau das macht.
Ja, denn diese anderen, ich kann mich auch nicht mehr so kontrollieren. Also ich kann die Intonation nicht mehr kontrollieren.
Bei mir auch, ja.
Die Lautstärke, nach vielen Jahren fühlt man auch, wie laut man spielt. Das geht schon, glaube ich. Ist nicht wie beim Sprechen, wenn die Leute Kopfhörer aufhaben
und dann schreien
die ganze Zeit rum. Das, glaube ich, geht beim Instrument besser. Aber natürlich kannst du dich nicht so optimal einpassen, wie wenn du es übers Gehör machst.
Ich kann nicht mit Hörschutz spielen oder ich fühle mich wahnsinnig unwohl, aber es ist eben genau, was du sagst, mit den Geräuschen innerhalb, im Mund oder irgendwie kriegt man sich selber viel mehr mit und das Außen weniger. Und wie wir gerade gesagt haben mit der Schwarmintelligenz, ich kriege den Schwarm nicht mehr so mit. Und das ist auf meiner Position eine Katastrophe. Im Prinzip fällt dann die Hälfte von meiner Wahrnehmung irgendwie weg. Wobei das gar nicht nur daran liegt, dass ich weniger höre, sondern weil die Wahrnehmung ist verändert und dann, ich kriege die Krise, ich kann das nicht. Ich kriege zu wenig mit und dann fühle ich mich unwohl und kann im Prinzip meine Arbeit eigentlich nicht machen.
Ja, glücklicherweise sitzen die ersten Pulte ja am weitesten weg von den Krachmachern. Und in der Oper ist es ja auch so, dass die vorderen Pulte hoch sind. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie die Schallwellen gehen, aber wenn man direkt davor sitzt, ist das Problem auch oft, dass es auf Ohrhöhe halt direkt reingeht. Ja. Und dann ist es auch manchmal noch die kleine Drehung. Also wenn der Kopf sich mit dem Ohr dann zu der Schallwelle hindreht, das geht dann manchmal wirklich dann nicht mehr so. Aber wenn man sich dann ein bisschen wegdreht, geht es schon wieder.
Ja, stimmt. Also jetzt haben wir ja gleich mal den Einstieg gefunden über unseren Alltag und über deinen Job. Vielleicht können wir nochmal zurückgehen und mal darüber reden, wo du eigentlich herkommst und wie du zum Cello kamst und wie du Berufsmusikerin wurdest. Wo kommst du eigentlich her?
Ich komme aus Braunschweig, aus dem ehemaligen Zonenrandgebiet. Das war ja quasi Endstation. Die Grenze war nah mit Helmstedt und damals war das eigentlich alles ganz ruhig, weil da hörte ja die Welt auf, ne? Und meine Familie ist sehr, ja, ist so richtig so Bildungsbürgertum. Also mein Vater war extrem kulturbegeistert, Kunst, Musik, Literatur. Ich bin aber die Einzige von den Kindern, die Musik gemacht hat und jetzt die Einzige, die dann auch professionell das betrieben hat, sowieso. Ja, ich habe so angefangen, wie man das so tut, mit der schönen Blockflöte. Ein paar Jahre. Und dann war das ganz lustig. Das hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte da keine weitergehenden Ambitionen.
Warst aber auch ganz weit vorne dabei, wie Hartmut. Ja, ne? Was auch immer das heißen mag. Ja, genau. Das Mysterium, vielleicht hat ja wirklich jeder Blockflöte gespielt, außer uns beiden, der als Gast kommt.
Das werden wir mal weiter verfolgen.
Wir werden auf jeden Fall jedes Mal fragen, hast du Blockflöte gespielt?
Musstest du auch Blockflöte spielen?
Musstest du auch Blockflöte spielen? Ja, ist natürlich ein sehr geeignetes Einstiegsinstrument.
Auf jeden Fall.
Niederschwellig und man lernt schon mal so die Basics.
Spielt auch in der Gruppe meistens schon, in den Schulen. Also ich meine, das ist ja das Ding, du spielst da zusammen.
Damals war das in den Schulen noch nicht so dolle, das war dann mehr an der Musikschule. Naja, und irgendwann, da war ich 9, hat meine Blockflötenlehrerin zu meinen Eltern gesagt, ach, wollen Sie ihr, sie hat nicht gesagt, ein richtiges Instrument lernen lassen, aber wollen Sie ihr Kind nicht Cello lernen lassen? Okay, ja, hier ist so ein toller Cello-Lehrer. Ja, und dann haben wir einen Termin mit dem gemacht und ich fand den ganz toll. War wirklich ein klasse Typ und der ist später, hat dann einen Lehrauftrag in Dortmund an der Hochschule gekriegt, ist dann leider weggegangen. Ich habe den sehr geliebt, das hat natürlich mein Cellospiel auch beflügelt. Und meine Mutter hat den legendären Satz bei diesem Vorstellungsding gesagt, ja, das könnten wir ja wohl machen, aber gibt's denn da Literatur für Cello? Was ihr natürlich bis zum Ende immer aufs Butterbrot geschmiert wurde. Ja, das Lustige war, dass meine Eltern ja sehr viel Musik gehört haben, Orchestermusik, Kammermusik, aber offensichtlich nie so richtig das Cello so eigenständig wahrgenommen hatten. Ja, und dann wurde also ein Cello erworben und dann habe ich da angefangen und habe dann auch ganz schnell im Familienkreis ein Konzert gegeben und beherzt meine leeren Seiten gestrichen und fand es ganz großartig. Süß. Die Menschen tun mir heute noch leid.
Aber ich glaube, Geige ist schlimmer, wenn man anfängt, oder?
Ja, Geige ist das Schrecklichste, wenn du anfängst, ja.
Also das ist schon...
Ja. Da ist Cello eigentlich so ganz es rund ist, und schön und tut nicht weh, Geige tut
also immer noch schief
weh,
dann, aber es tut nicht so weh.
Es tut nicht so weh. Ja, gut, und dann nahm das so seinen Lauf. Dann gab es zwischendurch mal eine Krise, dann durch einen Lehrerwechsel. Und wir das verpasst hatten, da mit der anderen restlichen Klasse mitzugehen. Und dann war ich an der Musikschule bei so jemandem, mit dem ich gar nicht klarkam, da war eigentlich die Wahl aufzuhören. Dann haben wir aber doch noch den Anschluss an die anderen gekriegt und der stellvertretende Solo-Cellist von Braunschweig, der hat sehr viel unterrichtet, war ein fantastischer Lehrer. Mit dem habe ich auch bis heute noch Kontakt. Ganz feiner Mensch auch. Ja, dann haben die Dinge ihren Lauf genommen. Dann habe ich Jugendorchester gespielt, habe in zum Teil 3 Chören gleichzeitig gesungen und war da sehr aktiv. Mit der Musik hat sich eben verbunden, dass es auch immer schöne menschliche Begegnungen waren. Das hat mich so weitergetragen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, jetzt studiere ich mal Musik.
Das ist quasi so entstanden und war dann klar.
Ja.
Ab wann war dir das klar?
Auch erst relativ knapp, so vielleicht mit 18.
Okay.
Ich muss auch sagen, ich war davor nicht so fleißig, wie ich vielleicht hätte sein sollen.
Können,
ja, weil ich habe ja immer so viel Zeug gemacht. Ich hatte dann immer nicht so viel Zeit, außer es musste dann mal sein, weil dann irgendwie Jugend musiziert auf dem Programm stand oder so. Und dann waren schon 2 andere Schüler von meinem Lehrer damals nach Hannover gegangen zum Studieren. Da hatte ich ja quasi Vorbilder und habe gesagt, ja, das mache ich auch. Dann habe ich mich da beworben, aber nur da beworben. Und dann habe ich es natürlich nicht so glatt geschafft, hatte dann aber Glück übers Nachrückerverfahren und bin reingekommen. Und dann
direkt gleich?
Direkt gleich. Mhm.
Okay, dazu muss man sagen, die meisten anderen machen irgendwie 10 Aufnahmeprüfungen, um sicherzugehen, dass man irgendwo einen Platz kriegt.
Ich war da irgendwie sehr blauäugig und habe einfach Glück gehabt, habe viel Glück gehabt. Dann habe ich in Hannover studiert, beim Sellheim. Und dann nach ein paar Semestern wollte ich gerne wechseln. Das war dann aber zu kurz vor der Prüfung. Dann habe ich dann noch meine Prüfung gemacht und bin dann nach Düsseldorf zum Goritzki gegangen.
Für ein Konzertexamen?
Für ein Konzertexamen, genau. Da habe ich da auch noch mal ein paar Jahre studiert.
Also das heißt heute Bachelor und Master. Und
genau, früher war das
Diplom und
genau, Reifeprüfung und Konzertexamen.
Mhm. Ja.
Genau. 88 habe ich Konzertexamen gemacht im Frühjahr und habe dann parallel Probespiele gemacht. Und irgendwie war mir das Glück ja hold. Mein zweites Probespiel war Bielefeld. Danach habe ich noch sehr viele Probespiele gemacht, aber war nicht mehr erfolgreich. Und so bin ich halt hier geblieben.
Wolltest du zurück nach Braunschweig?
Ich wollte eigentlich nicht wirklich zurück nach Braunschweig. Ich habe dann einmal Probespiel gemacht. Das war das schlimmste Probespiel meines Lebens. Ich kannte so viele in dem Orchester. Ich bin fast gestorben. Es war ganz furchtbar. Ich habe auch nicht gut gespielt.
Jetzt haben wir wieder eine auf meiner Seite. Ihr habt ja letztes Mal gesagt, das war bei euch anders. Meine Theorie ist ja auch, dass es am schlimmsten ist, in seiner Heimat oder in einem Orchester, was man schon kennt, weil man da studiert hat, vorzuspielen. Für mich war das auch die schlechtesten Probespiele.
Ja, für Hartmut und mich war das eher, also haben wir im letzten Podcast festgestellt, genau, dass wir dann eben in dem Moment, wenn wir sagen, das will ich wirklich und wenn es da sozusagen eine Verbindung gibt und eine andere Motivation, dass es besser ging sogar. Also bei mir war das so. Wenn ich was wirklich wollte, dann hat es geklappt. Und wenn nur so war, ach, ich weiß nicht richtig, dann nicht. Wir machen auch da Strichlisten. Ne?
Es ist ja da, in meinem Team.
Ist ja bei mir auch ein bisschen gedoppelt, weil ich wollte nicht um jeden Preis nach Braunschweig zurück. Mhm, eigentlich okay. Nicht.
Ja. Ja, jetzt aber ein A-Orchester geworden.
Ja, aber das war damals noch B.
Dann, ja gut, das ist ja auch eine Frage, die wir beantworten
Stimmt.
müssen.
Stimmt, wir haben einige Fragen von Hörerinnen und Hörern. Also A-Orchester und B-Orchester, C-Orchester, die Frage kam eben, was das eigentlich bedeutet. Zunächst beschreibt es nur die Größe eines Orchesters, also ab einer bestimmten Anzahl von Musikerinnen und Musikern ist es dann B oder A und A ist größer als B. Und die Verbindung ist auch, dass die A-Orchester mehr verdienen. Also es gibt dann da noch Zulagen oder nicht Zulagen, je nachdem auch wieder, wie groß das ist. Also es bemisst sich immer an der Größe des Orchesters und ist aber gekoppelt mit dem Verdienst. Und das ist schon so, dass alle versuchen, in möglichst großes Orchester zu kommen, möglichst mehr zu verdienen. Ist ja logisch, dass man, wenn man für denselben Job an einem anderen Ort mehr Geld kriegt, dass man sagt, ja, warum soll ich das nicht versuchen? Wäre doch eigentlich ganz nett. Und man spielt in den größeren Orchestern auch eher mal die großen Opern, die großen Sinfonien wie Bruckner, Mahler, Strauss, Wagner. Das ist ja immer wieder so das, wo viele Kolleginnen und Kollegen sagen, das würden wir gerne viel machen. Es gibt ja auch andere, die dann sich spezialisieren auf alte Musik oder auf Kammerorchester zum Beispiel gibt es ja auch. Das ist wieder eine ganz andere Einstufung. Das ist, führt jetzt aber zu weit, finde ich, das nochmal genauer auszuführen. Alles hat zu tun mit unserem Tarifvertrag, was wie bezahlt wird und ja, wo man dann aber auch verschiedene Inhalte machen kann.
Genau, und manchmal ist es auch so, dass man in den größeren Orchestern weniger abwechslungsreich spielen muss, Also das heißt, du musst halt nicht zwischen dem Sinfoniekonzert noch eine Oper spielen oder noch ein Musical spielen. Generell wird da teilweise auch gar keine Musicals gespielt in den größeren Opernhäusern oder nicht von den eigenen Leuten. Das heißt, sie können sich ein bisschen mehr spezialisieren auf eine Sache. Wir müssen oft einiges mitbedienen noch so. Das ist jetzt vielleicht im Blech extremer, weiß ich nicht, wie das jetzt für euch ist natürlich. Aber es bedeutet nicht immer zwingend, dass die Leute auch weniger Dienst haben. Also das heißt, es kann sein, dass du in einem größeren Orchester weniger Dienst hast, weil dann hast du halt mehr Kollegen und wenn sie ungefähr das gleiche spielen wie in einem kleineren Orchester, dann hast du natürlich weniger Dienst. Aber es kann dir auch so gehen, dass wenn du jetzt Tubist bist und plötzlich in einem Orchester landest, wo nur noch Wagner gespielt wird, dann bist du derjenige, der halt praktisch immer da sitzt. Von daher kann man das so nicht sagen. Und es gibt ein paar Ausnahmen. Also es ist natürlich das größte Orchester, ist ja glaube ich Leipzig. Die spielen aber auch gleichzeitig dann irgendwie eine Oper und ein Sinfoniekonzert oder zumindest Bach.
Da machen andere Orchester auch, dass sie kleine Produktionen dann nebeneinander.
Genau. So ganz grob kann man sagen, A-Orchester sind größer, werden besser bezahlt und man spielt, je nach Vorlieben, spielt man vielleicht Repertoire, was man jetzt in einem kleineren Orchester weniger macht. So. Aber du hast dann noch Probespiele versucht, wie wahrscheinlich die meisten, die schon im Orchester sind. Aber es hat halt einfach nicht mehr geklappt, was man ja auch sagen muss, wenn man mal im Dienst ist, wenn man mal spielt, feste Stelle hat, ist es gar nicht mehr so einfach, Probespiele zu machen. Fürs Orchester muss man üben, man muss seinen Dienst spielen, man hat ganz viel zu tun und dann zusätzlich noch für Probespiele zu üben, ist eine große Herausforderung, ist wahnsinnig anstrengend und gerade wenn man jetzt nicht als Solo-Cellistin oder Konzertmeisterin spielt, hat man selten noch die Gelegenheit, überhaupt solistisch zu spielen und was im Probespiel abgefragt wird, ist ja eher ein solistisches Spiel und das ist schon was völlig anderes als das, was man im Alltag braucht und je länger man in diesem Gruppenklang und dem Gruppenspiel drin ist, desto schwieriger wird es auch, dann wieder zurückzugehen zu dem solistischen Spiel. Ein Probespiel erfolgreich zu absolvieren, wird immer schwieriger, je länger man dann im Orchester ist.
Ja, und man hat natürlich nicht mehr den Unterricht. Wir sind ja im Studium anders als andere Studierende. Wir haben ja jede Woche die Stunde der Wahrheit,
Im Idealfall.
Im Idealfall. Manchmal ist es auch in großen Abständen, aber dann umso intensiver. Aber die Stunde der Wahrheit kommt auf jeden Fall. Und das ist in vielen anderen Studien ja nicht unbedingt. Du sitzt dann in irgendwelchen Veranstaltungen drin, aber hier bist du eins zu eins mit deinem Lehrer und dem kannst du nichts vormachen. Aber dieses Coaching sozusagen, das hat man ja dann nicht mehr, wenn man im Orchester ist. Jedenfalls in der Regel, man kann sich das natürlich nehmen oder suchen, aber in der Regel hat man das nicht mehr. Was hier schon damals war, das war diese Konzertreihe Philharmonika solistisch, die ehrenamtlich war, also keiner hat da was dafür bekommen und wir hatten eben mehrere Konzerte in der Spielzeit und als ich hier angefangen habe, habe ich eigentlich in jedem Konzert gespielt.
Wirklich?
Mhm. Da habe ich sehr viel gemacht, also erstmal auch Stücke verbraten, die ich im Studium gemacht hatte, Sonaten oder was und hatte eine Pianistin, mit der ich sehr viel gearbeitet habe. Wir haben dann viel gemacht, aber auch Kammermusik mit den Kollegen. Da hatte ich dann schon die Möglichkeit, das hat sich für mich dann erst geändert, als die Kinder dann kamen, ich habe drei Kinder, dann hat sich der Fokus so ein bisschen verschoben, aber am Anfang habe ich doch sehr viel dort gemacht. Mhm. Aber das heißt natürlich schon, der Alltag ist einfach durch Musikmachen geprägt. Wenn dann viel Dienst ist, das Probespiel ansteht, dann heißt das morgens Dienst, nachmittags üben, Abendsdienst und am nächsten Tag wieder genauso. Das ist dann tatsächlich
so. Das muss man dann auch erstmal durchhalten. Ja. Und so ein Probespiel ist ja auch immer eine Kraftsache, dass man sich die Nerven beieinander hält, dass man in der Konzentration und im Fokus bleibt. Und das hält man nicht lange durch, so eine Belastung von Morgensdienst, nachmittags durchüben, Abendsdienst. Also das kann man jetzt mal vielleicht als junger Mensch 2, 3, 4, 5 Jahre machen.
Ja, maximal.
Und dann irgendwann ist das einfach.
Bei uns fällt ja auch der Hammer ziemlich früh. Also bei den Musikern ist es in der Regel, wer mit 35 keine Stelle hat, da passiert dann auch nicht mehr viel. Wenn man eine Stelle hat, dann gibt es noch Einladungen zu Probespielen. Also auch gerade für Führungspositionen suchen wir ja auch oft Leute mit Erfahrung. Das ist angenehmer, wenn jemand da schon ein bisschen was übers Orchesterspiel weiß. Aber
auch da ist es nicht so, dass du Ab 40 ist normalerweise da auch vorbei.
Ja, absolut, spätestens.
Ja.
Und ich meine, unser Studium ist nicht ganz kurz. Das heißt, die meisten sind so Ende 20, die ihre erste Stelle suchen. Manche sind auch sehr früh. Bei den Streichern eher so Mitte,
eher nicht, ja.
Mitte Ende 20, mhm. sage ich mal. Es ist doch ein langer Prozess.
Bei uns ist es gleich von Anfang 20. Ich war 21 und gibt auch einige Kollegen, die mit 21 angefangen haben. Es passiert schon immer mal.
Also bei Streichern ist das sehr ungewöhnlich. Mhm. Also die Entwicklung auf dem Streichinstrument, die braucht einfach Zeit. Das ist anscheinend so. Das heißt, wenn man dann vielleicht mit so, was weiß ich, knapp 30 mal eine feste Stelle hat und mit 35 ist dann schon vorbei, dann muss man sich halt ein paar Jahre anstrengen. Und entweder es klappt oder es klappt nicht.
Ja, ist ein bisschen Glücksspiel auch.
Ja, natürlich. Ja, Probespiel ist schon eine spezielle Angelegenheit. Das ist noch ein bisschen anderes als ein Konzert.
Ja, also das ist ja auch so eine komische Sache eigentlich, dass da Dinge abgefragt werden, die man im Alltag dann so in dem Sinn nicht mehr so richtig braucht. Hm. Und das aber auch eben nicht mehr trainiert. Und das ist die Krux bei der Sache.
Ja.
Wenn man dann mal im Orchester ist, das beides zu üben und zu können, ist wahnsinnig aufwendig und das ist sicher auch der Grund, warum es dann mit 35 vorbei ist, weil einfach die Erfahrung zeigt, dass die wenigsten das dann noch abrufen können. Also das ist natürlich auch ein Vorurteil und so ganz sinnvoll ist es eigentlich nicht. Also das ist ja immer so eine Diskussion auch unter MusikerInnen, dass man sich überlegen könnte, ob es mal noch eine Alternative gibt zum Probespiel oder zu dem, wie es jetzt läuft oder immer gelaufen ist. Weil man ganz viele Dinge, die im Alltag gerade für uns Streicher extrem relevant sind, wie Teamfähigkeit und eben ist man fähig, sich in diese Schwarmintelligenz einzufügen, das wird im Probespiel nicht abgefragt.
Dafür gibt es das Probejahr dann.
Genau. Aber
es ist praktisch, das Probespiel ist so ein bisschen wie, da ist eine Hürde aufgebaut, da muss jetzt jeder einmal drüber springen.
Ja.
Und dann guckt man weiter, ob es dann wirklich passt.
Genau.
Aber tatsächlich, das Orchester, als ich hier angefangen habe, war schon noch sehr anders, als es jetzt ist. Also es ist eigentlich jetzt über fast 40 Jahre mit der Qualität wirklich krass bergauf gegangen. Und damals, da wurde jemand eingestellt, hat ein Probejahr, dass jemand durchs Probejahr fiel, das gab es nicht. Hm. Jetzt ist das anders. Hm. Und ich finde es auch richtig, dass es so ist, weil viele Dinge sieht man erst im Probejahr. Ist auch nicht ehrenrührig, ein Probejahr nicht zu bestehen. Das ist manchmal auch einfach, dass es vielleicht in der Gruppe nicht passt. Und meine Vorstellung davon hat sich dann auch gebildet, erst mit dem Tun, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man in einer kleinen Gruppe, wir sind ja nur 6 Leute, wie schön es ist, wenn sich alle verstehen und wie schwer es ist, wenn es so zu viele Differenzen gibt. Dann ist es wirklich schwer, dieses Miteinander zustande zu bringen. Im Moment haben wir eine tolle Gruppe, sehr aktiv und ich genieße es nochmal so richtig. Ja. Wir hatten dazwischen viele, viele Aushilfen und da hat sich eigentlich genau das gezeigt, dass bei manchen ist es so, die kommen und es funktioniert einfach, aber das ist doch eher selten. Viele müssen doch erst noch ein bisschen was lernen und wenn dann in einer 6er-Gruppe 3 Aushilfen drin sitzen, dann ist es sehr, sehr schwer, ja, so eine Gruppenschwarmintelligenz zu entwickeln. Und es wird doch sehr mühsam. Und man kommt nicht so zusammen, wie sich das alle wünschen.
Ja, ich finde es eigentlich auch schön, wenn es gut funktioniert. Dann kennt man sich ja wahnsinnig gut auf eine bestimmte Art, ohne dass man ja jemals jetzt miteinander reden müsste. Aber durch dieses Miteinander Musik machen und so eng Musik machen und sich aufeinander einlassen müssen, ist das irre, wie gut man sich einschätzen kann, wie gut man sich kennt und auf wie kleine Zeichen dann alle auch reagieren können.
Ja, und es ist spannend, du merkst von KollegInnen auch die Fehler, die fast passiert sind. Einfach aufgrund der Körpersprache. Du merkst es manchmal, oh, jetzt wird sie vielleicht zu früh spielen wollen, dann lehne ich mich noch mal ein bisschen zurück, damit das nicht passiert. Und dann lächelt man sich hinterher an und alles ist klar.
Ja, das kenne ich.
Ja, das ist natürlich schön. Man passt auch aufeinander auf und
wir geben auch manchmal extra einen Einsatz, dass er reinspielt. Oder?
Ja.
So zur Verarsche oder was echt.
Das ist manchmal ganz lustig. Aber man eigentlich nicht im Konzert. Also da,
dafür muss man sich auch gut kennen und ja, da, mögen, sonst ist es der Krieg.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist bei uns sogar so, ich war jetzt durch wieder in einer Probe. Da, einer hob an und man hat gemerkt, der hat sich um einen Takt verzählt, weil der Auftakt ist zum zweiten Takt gewesen. Und es war klar, er hat gedacht, es ist ein Auftakt zum ersten Takt, hat dann bis 6 gezählt und dann hat er so eingesetzt und Luft geholt und wir alle so haben so mitgemacht. Der hat ganz alleine so, böp. Also mal großes Hallo und dann, aber da muss man sich für mögen. Wir können das machen, ohne dass es Ärger gibt. Ne?
Ja, und das gibt es natürlich auch in Konfliktsituationen. Damit kann man sich das Leben zur Hölle machen.
Ja.
Wenn jemand entweder vor dem Einsatz den Bogen einfach nicht hochnimmt, sondern im letzten Moment sozusagen aus dem Stillstand, bam, seinen Ton spielt, das macht dich irre. Normalerweise, man bereitet sich gemeinschaftlich vor und sichert sich so auch gegenseitig ab, dass alle richtig gezählt haben. Ich meine, bei 30 Takten, da kann man schon mal auf Abwege kommen oder so. Oder selbst bei 4 Takten. Das passiert einfach. Niemand ist zu jeder Millisekunde hundertprozentig konzentriert. Ne?
Und ja, man ist einfach darauf angewiesen, dass man sich gemeinsam bewegt. Das ist letztendlich die Grundkonstante. Wenn das nicht stattfindet, wird es echt hackelig.
Mhm. Ich wurde gestern auch darauf angesprochen, dass es so schön ist, wie du und Katharina da hinten euch gemeinsam freut, euch anguckt zwischendurch und grinst und so. Es wurde gestern wieder mal thematisiert, es hat schon mal jemand gesagt, so, ja, die scheinen sich irgendwie gut zu verstehen. Ich sehe es ja auch, ihr sitzt ja dann immer vor mir.
Ja, das ist sehr schön, so Spaß haben zu können. Das muss ich sagen, also das Orchester war schon, als ich hier angefangen habe, ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber es war schon ganz anders. Und so gerade so Intonation, das war ein breites Band und keine geschärfte Klinge, sag ich mal. Das ist jetzt schon anders. Es gab viel Spaß trotzdem. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht zu spielen. Und es gab so dieses mehr musikantische Element. Ich hatte einen Kollegen, den ich sehr mochte, von dem ich gelernt habe, wie man Operette spielt. Und wir haben ganze Operetten durchchoreografiert. Mit Bogen schwingen und hatten einen Mordsspaß. Und das ist dann irgendwann verschwunden. Also es wurde dann sehr professionell und sehr ernsthaft professionell so. Und ich genieße das gerade, dass dieses kleine musikantische Element wieder zurückkommt. Das finde ich ganz toll.
Also ich glaube ja, dass eine Operette in der Spielzeit dem Orchester guttun würde.
Bin ich voll bei dir, ja.
Weil ich finde, wenn wir ein Neujahrskonzert gespielt haben, sind wir meistens anders drauf danach. Weil man einfach tierisch aufpassen muss. Da spielen wir nur 2, 3 so Nummern, wo du da sitzt mit solchen Augen. Also da brennen mir manchmal die Augen, weil ich Angst habe zu blinzeln. Ne? Dass man da so zusammenspielen muss. Das, was du sagst, ich habe sofort, als du angefangen hast zu reden, eigentlich an Operette gedacht. Das ist genau das. Mir fehlt das ein bisschen, weil mir das unglaublich viel Spaß macht, da so auf Hab 8 zu sein. Ne?
Es gibt natürlich auch nicht mehr so viele Kapellmeister, die das können, muss ich sagen. Unser Operettenkapellmeister früher, der konnte eigentlich gar nicht dirigieren, hat aber fantastisch Operette gemacht und manchmal auch nur mit so einem kleinen Hüftschwung, ja. Und ist hochgegangen wie so ein HB-Männchen, wenn die Leute akademisch gespielt haben. Das darfst du bei der Operette nicht, sondern du musst dieses bisschen Schlampige, dass das diesen Walzerschwung bekommt und der geht nicht, wenn man 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist dann wie im Tanzkurs zu sein, wo alle auf ihre Füße gucken und versuchen, wieder Walzer zu lernen. Und dieses Gefühl, wenn man das mal gespürt hat, wie so ein richtiger Wiener Walzer geht, ja, diese Schwungkraft, die das hat, die muss das dann wieder haben. Aber viele, auch Kapellmeister, haben nicht mehr so den Kontakt zu dieser Musik oder lieben die nicht mehr so. Ist ja auch ein bisschen altmodisch geworden, muss man ja sagen. Und die Texte fand ich schon damals schockierend, als ich anfing, habe ich gedacht, was ist das denn?
Ja, ja, also die Geschichten, die da erzählt werden, sind natürlich teilweise echt
das
nicht mehr
möglich. Gar nicht, ja. Aber die Musik zu spielen hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Auch die Operetten-Soli, die habe ich sehr viel spielen dürfen, weil das sind ja so die kleineren Stücke, die darf die Vorspielerin dann gerne mal machen. Das habe ich immer geliebt, weil da kann man mal so ein bisschen zaubern und rumschmalzen. Und
kriege ich richtig Lust, wenn ich das. Das ist wie, als wenn ich Hunger kriegen würde. Bei einer Dr. Oetker-Werbung Hunger auf Pizza kriegen würde. So kriege ich da wirklich Lust, wenn ich das höre, das zu spielen.
Ja, ja. Ja, man muss einfach sehr, sehr flexibel sein. alle miteinander. So.
Ja, es ist wieder die Schwarmintelligenz, die da nur damit funktioniert sowas. Weil wenn jeder für sich schlampig ist, wird es schlecht. Diese Wiener Schlampigkeit zu kriegen, musikalisch, das funktioniert ja auch nur, wenn es alle irgendwie gemeinsam machen.
Ja.
Und das ist ja fast noch schwerer, als akkurat 1, 2, 3, 1, 2, 3 zu machen. Ja, da kann man sich ja dann auf was verlassen und da muss man sich auf was einlassen.
Genau.
Und das ist schwierig. Das ist sehr schwer.
Auf diesen Atem und Schwung eigentlich.
Genau,
dieses
genau.
Miteinander schwingen. Eigentlich miteinander schwingen.
Miteinander schwingen, ja. Das beschreibt ja auch das Orchesterspiel insgesamt eigentlich ganz gut. Also zumindest für uns Streicher. Ich habe immer den Eindruck, das ist wahnsinnig schwierig, sich da gegenseitig zu verstehen, weil es doch die Mechanismen, wie was funktioniert, rein instrumental sind sehr, sehr verschieden von einfach mal prinzipiell Streicher und Bläser. Wir reden oft, glaube ich, aneinander vorbei. Ich glaube, so eine Auseinandersetzung darüber, was da instrumental eigentlich unsere Bedürfnisse sind, wäre unheimlich hilfreich. Also eigentlich müsste man, weiß ich nicht,
einen Podcast machen, wo wir uns darüber unterhalten.
Genau. Nein, aber nein,
das wäre verrückt.
Das wäre ja völlig verrückt. Nein, ich wollte eigentlich sagen, man müsste eigentlich verordnen, dass man einmal im Monat einen Stammtisch macht mit Bläser und Streicher gemischt, wo man diese Sachen bespricht. Einfach, dass man mal darüber redet und nicht immer nur sich ärgert und sagt, die sind immer zu früh und die sind immer zu spät oder weiß ich nicht. Das wäre schon hilfreich, glaube ich.
Ja,
also einfach zu verstehen, wie das funktioniert.
Weil man sich ja auch oft gar nicht klar macht, wie die Probleme gelagert sind. Ne?
Ja.
Natürlich, ich meine, ich weiß davon jetzt viel, weil man über die Jahre doch mit den Kollegen spricht und allein diese räumliche Entfernung ist ein Problem. Dann die verschiedene Tonbildung, manches spricht, im Streichinstrument kannst du dich immer reinschleichen und ein Blasinstrument kommt, jedenfalls ein Blechblasinstrument, mehr so auf den Punkt, ne? Das ist natürlich schon mal verschieden. Das ist wie, wenn du mit Klavier spielst. Der drückt die Taste runter und dann ist der Ton da. Und wir können da so uns ranschleichen.
Bei uns sind halt gerade in der Oper dieses, was ich gerne liebe, dass man einfach so mittendrin kommt, so ein Pack und dann geht es irgendwie anders weiter oder sowas. Das ist auch oft so, ihr spielt eher so ein Höp. Ne? Also es ist nicht Tech.
Ja, und das geht schon auch, muss ich dazu sagen, können wir auch. Aber du musst natürlich auch immer einrechnen, wir sind in den Geigen mindestens 8 Leute. Ja? Das heißt, alleine, wenn ich alleine spiele, habe ich natürlich sehr wohl mal eine Attacke, die einfach Pöp macht.
Ja.
Aber als Gruppe so Pöp zu machen, dass es so die Attacke hat wie eine Trompete oder eine Posaune, ist sehr schwer und hat immer so ein bisschen
Randunschärfe.
Ja.
Ja, aber wenn wir zu 6 versuchen, Pöp zu spielen und wir wieder das Thema haben, dass man eigentlich nicht so ganz einschätzen kann, wonach hören wir jetzt, ne? Das hören wir nicht, er dirigiert irgendwas, da spielt noch irgendwo da noch irgendwie und da singt vielleicht noch jemand hinten dran.
Ja.
Und da kannst du dir auch vorstellen, was da manchmal für lustige rauskommen, weil natürlich 6 Leute denken, ich glaube hier. So, ne?
Absolut, und das ist natürlich innerhalb der Gruppen bei uns auch so. Je weiter man hinten sitzt, desto mutiger muss man eigentlich sein, weil man eben nicht so mitten Mang ist und dann ist es so, wenn man sich dann sehr gut kennt und die Gruppe, sagen wir, gut harmoniert, dann geht das, weil du musst die Bewegungen der Stimmführung 100%ig lesen können. Und die sind sehr unterschiedlich. Manch einer nickt mit dem Kopf und dann kommt der Ton und manch einer macht erst den Ton und nickt dann mit dem Kopf, haben wir auch schon gehabt. Das ist schwierig. Das ist schwierig, weil das kannst du von hinten gar nicht erkennen.
Vielleicht wollte er gar keinen Einsatz geben, sondern hat einfach nur sich gefreut, dass der Ton da war.
Ja,
kann auch sein.
Der war gut.
Herzlich willkommen. Wir hatten ja auch schon viele Aushilfen auf der Soloposition und wir hatten auch Aushilfen, die haben sich gar nicht bewegt. Und wenn sich da nichts bewegt, weil du siehst von hinten den Bogenarm, siehst du ja nicht. Du siehst eigentlich diesen Kopf-Nacken-Bereich. Und wenn der sich gar nicht bewegt, dann denkst du manchmal, spielt der jetzt schon oder ist noch Pause? Du weißt es einfach nicht. Das ist extrem verunsichernd in der Gruppe.
Mhm.
Weil natürlich zählt man selber und weiß auch, wo es lang geht, aber du kannst dich ja nicht selbstständig machen. Du musst ja im Schwarm bleiben. Und wenn du nicht weißt, wo der Schwarm jetzt gerade schwimmt, das ist ganz furchtbar.
Ja. Wir spielen sehr viel mit euch. Also in der Oper versuche ich immer mit euch zu spielen, weil das, ihr seid vor mir, das ist jetzt wirklich der Dirigent, das ist eine Linie. Und da versuche ich schon immer sehr zu gucken, was ihr da macht. Und mir fällt das natürlich auch auf. Ne? Manchmal ist es super easy, einfach erkennst du. Und manchmal denkst du, hä,
Ein Mysterium.
Ja, also ja. Es gibt Leute, da versteht man es wahnsinnig gut. Und
ja, je organischer die Bewegung ist. Da komme ich jetzt mal auf ein anderes Feld von mir, weil ich habe dann, nachdem ich die Probespiele gemacht habe und nicht erfolgreich war, was jetzt gar nicht schlimm ist, dann nochmal ein neues Feld für mich entdeckt, und das ist die Alexander-Technik. Weil mich diese Bewegungsdinge so extrem interessieren. Und ehrlich gesagt, ich liebe diesen Beruf, weil ich diese Kombination von Musik machen und Bewegung toll finde. Das ist sozusagen mein Rangang. Und ich hatte hier einen Flötenkollegen, der wollte unbedingt die Alexander-Technik kennenlernen. Der hat gesagt, da sind in Hannover so tolle Lehrer, kommst du mal mit, ich will da eine Stunde nehmen. Ja, okay, komm ich mit. Ich hatte das im Studium schon mal kennengelernt, hat mich jetzt nicht so angefixt. Und dann sind wir da hingefahren und das war einfach toll. Der Lehrer hatte tolle Hände, da passierten Dinge in meinem Körper, das hatte ich so noch nicht erlebt. Und dann haben wir den geködert und haben bei den Kollegen rumgefragt und haben dem angeboten, dass er für einen Nachmittag nach Bielefeld kommen kann. Wir organisieren einen Raum und er hat einen Nachmittag Schüler. Und das hat er dann gemacht. Und dann habe ich über mehrere Jahre Unterricht genommen. Und dann machte der eine Ausbildungsklasse auf für Alexander-Technik, also als, um Lehrer zu werden, berufsbegleitend. Es war aber in Hannover und ich wollte das sehr gerne machen. Aber das hätte ich jetzt mit dem Dienst nicht übereinander gekriegt. Und dann, wie das Schicksal es wollte, also ihr seht, ich habe an mehreren Punkten in meinem Leben sehr viel Glück gehabt, hat sich sein Lebensweg eigentlich durch dieses Unterrichten nach Bielefeld bewegt. Und er hat hier ein Haus gekauft und hat seine Schule nach Bielefeld verlagert. Und dann habe ich mich entschieden und habe diese dreijährige Ausbildung gemacht. Das war immer so Perioden, wo es 3 Tage die Woche Unterricht gab. Ein Teil war am Nachmittag, Teil am Vormittag. Das habe ich irgendwie mit dem Dienst so hingewurschtelt gekriegt, dass das gepasst hat. Und dann gab es eben Pausenzeiten zwischendurch. Das war jetzt nicht permanent 3 Tage, das hätte ich nicht geschafft. Aber so ging das. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Parallel dazu meinen Mann kennengelernt und bin schwanger geworden. Und dachte dann schon, wie soll das denn jetzt noch alles gehen? Wie kriege ich das jetzt hin? Aber sagen wir mal, vielleicht Körper und Geist sind da doch ganz gut vernetzt. Ich bin so schwanger geworden, dass meine Abschlussprüfung in der Alexander-Technik auf dem ersten Tag meines Mutterschutzes fiel.
Kann ja nicht sein.
Ja, ehrlich, das war so. Ja, dann habe ich das eben alles unter einen Hut gekriegt.
Kannst du noch mal erklären, was Alexander-Technik eigentlich ist? Weil für uns Musiker ist es so, mittlerweile würde ich sagen, relativ bekannt, vor 20, 30 Jahren auch noch nicht so weit verbreitet wie jetzt, aber für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht so klar, was das eigentlich sein soll, worum es da geht. Einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was ist eigentlich Alexander-Technik?
Ja, also der Alexander war ein Schauspieler, der das Problem hatte, dass er auf der Bühne seine Sprache, also seine Stimme verloren hat, der dann alle Ärzte abgeklappert hat, die ihm nicht helfen konnten und der dann mit einem unglaublichen Biss sich in Spiegeln beobachtet hat, was eigentlich dazu führt, dass er auf der Bühne ein Problem hat, was er im Alltag nicht hat. Und da ist er darauf gekommen, dass sein Körper dort Dinge tut, dass er sich in einer Weise stört, dass die Stimme ihm dann versagt. Und dann hat er eine Technik daraus entwickelt über innere Bilder und über seine Hände, mit denen er andere Menschen berührt, diese, sagen wir mal, Durchlässigkeit und diesen guten Gebrauch anderen Menschen auch zugänglich zu machen. Und das Ziel ist eigentlich eine Beweglichkeit und in der Alexander-Sprache wird es Awareness genannt, ein Dasein mit großer Aufmerksamkeit, ohne punktuelle Konzentration zurückzugewinnen, eigentlich wie es kleine Kinder haben. Sich natürlich zu bewegen, sich natürlich zu bücken, hinzusetzen, aufzustehen, den Körper zu gebrauchen, mit einer Weichheit und Durchlässigkeit und nur so viel Kraft wie nötig. Und wir sind alle in unserem Leben durch verschiedene Einflüsse, vielleicht manchmal auch schlechte Vorbilder, die wir uns angucken oder die wir einfach haben. Manchmal sieht man ja eine Familie spazieren gehen und denkt sich, guck mal, alle die gleiche Haltung. Und dann ist wie Herr und Hund oder Frauchen und Hund, ja, dass man manchmal das Gefühl hat, da gleichen sich Dinge an. Oder durch Spannung, Stress, Kummer, Emotionen, dass sich der Gebrauch unseres Körpers verändert auf eine ungute Art. Und der Alexander hat eben diesen Weg entwickelt, dahin wieder zurückzukommen, zu diesem guten Gebrauch. Und das ist insofern ein etwas längerer Weg oftmals, weil man an seinen Gewohnheiten sehr hängt, egal ob sie gut oder schlecht sind. Und um die Gewohnheiten zu verlassen und einen neuen Weg zu gehen, braucht es eben Zeit, bis die neue gebahnte Spur sozusagen stärker wird als die alte Gewohnheit, in die man immer wieder reinkommt. Und das wird über innere Bilder und ein sogenannte Inhibition, innehalten, also dass ich nicht automatisch tue, wie ich es immer getan habe, sondern einen Moment einbaue, wo ich mir eine neue Direktive gebe. Das war für mich ein ganz toller Prozess, den ich dann mit der Ausbildung nochmal intensiviert habe, weil ich natürlich mein ganzes Cello-Spiel nochmal auf den Kopf gestellt habe. Und dann froh war, als ich nicht mehr Probespiel gemacht hatte, dass ich diese Sicherheit der Stelle habe und für mich nochmal mit leere Seiten streichen zu Hause von vorne anfangen konnte und die Zeit hatte.
Sehr interessant. Ich habe dich ja auch schon mal drauf angesprochen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich immer irgendwelche Sachen mache, die man nicht machen sollte. Wir haben ja jetzt netterweise einen Alexander-Technik-Kurs, hatten wir auch schon kurz angerissen in der ersten Folge. Das ist natürlich kein 1:1-Unterricht.
Ja.
Logisch. Also ich glaube, das, was du da natürlich gemacht hast, gerade 3 Jahre Ausbildung und so weiter und so fort, da lernst du nochmal ganz andere Sachen. Ich finde es jetzt schon interessant, weil im Prinzip, er hat ja gesagt, ja, also wir lernen einfach nur, dass ihr irgendwas weglasst, so ungefähr, ne? Dass man einfach gewisse Sachen nicht macht, gewisse Sachen nicht anspannt, wenn man in Situationen kommt, die doof sind oder so.
Ja.
Und es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Technik, was wir da so machen. Also das einfach so, ja, mach doch mal nix, sagt er dann, ne? So. Es ist sehr schwer, mal nichts zu machen. Man hat sich da einfach dran gewöhnt. Und gerade beim Spielen, wenn du so lange ein Instrument spielst, du hast dir Sachen angewöhnt.
Ja, das tut man ja nicht nur, sondern das hat man ja eingeübt über Stunden und Stunden. Ne? Ich meine, wir haben auf dem Streichinstrument und ihr auf dem Blasinstrument auch, wir haben ja dieses Körpergedächtnis, was wir ja im Grunde sehr einsetzen. Denn wir haben dieses lange schwarze Brett und da liegen die Töne drauf. Ja, aber wo die sind? Man weiß es nicht. Der Körper weiß es einfach, weil man es so oft gemacht hat. Wie man als Kind lernt, die Hand zum Mund zu führen. Ja? Die ganz kleinen Kinder, die hauen sich das Essen gegen die Stirn, weil die haben den Weg noch nicht gebahnt. Und irgendwann kannst du eine Flasche auf den Tisch angucken, kannst die Augen zumachen und greifst sie mit der Hand. Und der Körper hat gelernt, das zu verknüpfen. Diese Fähigkeiten, die setzt man natürlich dann sehr ein. Aber du kannst, wenn zu viel Spannung da ist, die eigentlich nicht nötig wäre, kannst du nichts verändern. Du musst diese Spannung erstmal weglassen. Das heißt aber nicht, dass man schlaff und spannungslos ist, dann würden wir ja alle nur auf dem Boden liegen, sondern es ist einfach eine andere Spannung. Es ist diese innere Spannung der kleinen Haltemuskeln und wir machen ganz viel mit den großen Muskeln, setzen wir einen drauf, der eigentlich nicht nötig ist.
Ja. Aber apropos innere Spannung, du bist ja mit einem Orchestermitglied verheiratet sogar.
Ja, das stimmt.
Wie ist das denn eigentlich? Also ich meine, du hast schon gesagt, ihr habt 3 Kinder zusammen großgezogen. Es ist ja das eine, erstmal mit dem Partner so zu arbeiten. So weit sitzt ihr auch nicht auseinander.
Mm-mm.
Ihr habt schon da auch gewisse Parallelen, da müsst ihr auch mal zusammenspielen. Er hat ja auch eine ähnliche Position gehabt.
Mm-hmm.
Und wie ist das so im Orchesteralltag und wie ist das vor allem in eurem Alltag mit der Familie, weil abends hat die Kita zu?
Ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile, ganz klar. Ich kenne es jetzt nicht anders. Wir sind jetzt schon über 30 Jahre ein Paar und unsere Kinder sind groß. Wir haben das geschafft. Ich fange mal mit den Vorteilen an. Der Vorteil ist, wir konnten uns wirklich diese Kindererziehung komplett teilen. Also wir haben uns die Erziehungsjahre geteilt, ich bin immer als erstes rausgegangen, dann ist er rausgegangen, dann kam das nächste Kind und dann haben wir es wieder gleich gemacht, dann kam das dritte Kind, dann haben wir es wieder gemacht. Das war natürlich toll als Erfahrung, was Haushalt und Kindererziehung bedeutet. Da waren wir völlig gleichrangig auch. Und dann, als wir dann wieder beide gearbeitet haben, haben wir eine ganze Zeit auf anderthalb Stellen gearbeitet. Das haben wir aber auch wieder hin und her getauscht. Und irgendwann sind uns die halben Stellen einfach auf die Nerven gegangen, weil unsere halben Stellen sind ja nicht so wie andernorts, dass man einfach halbe Stundenzahl in der Woche arbeitet, sondern es ist ganz oder gar nicht eigentlich. Wenn dann so eine Sinfoniekonzertwoche ist, arbeitest du 100% und dann hast du danach vielleicht 2 Wochen frei, die du auch nicht richtig frei hast, weil du musst dich ja fit halten. Das ist ja in unserem Beruf so wie bei den Sportlern. Ohne das Fithalten geht's ja nicht. Und dann sind wir, da war aber der Jüngste schon deutlich über 3, dass wir dann wieder ganz gearbeitet haben. Und dann hatten wir immer, oder überhaupt die ganze Zeit auch mit den halben Stellen, hatten wir immer mindestens 3 Babysitterinnen. Das ist dann sehr viel Organisation.
Das ist ja Wahnsinn, das zu jonglieren, oder? Das stelle ich mir echt anstrengend vor.
Ja, also man muss da sehr organisiert sein. Aber wir hatten sehr, sehr tolle Babysitter. Die meisten waren Mädchen, Babysitterinnen, die das toll gemacht haben. Und die Kinder haben das auch geliebt. Natürlich, manchmal war es ihnen auch nicht recht, aber dann hatten sie sich natürlich zu dritt auch. Und wir hatten ein gutes Netz aus Nachbarn und Freunden, auch aus der Kita. Wenn Not war, dann konnte man einfach sagen, könnt ihr mal bei euch übernachten oder so. Dann haben wir immer irgendwie eine Lösung gefunden. Aber wir haben keine Großeltern am Ort, also wir mussten das wirklich alles organisieren. Und einmal haben die Kinder Nacht als Thema in der Kita gehabt und dann hing da so ein großes Schaubild und wir haben uns das auch angeschaut. Naja, Sterne, was man da so denkt, Mond und so. Und dann war ein Zettel, die Babysitterin kommt.
Von wem kam das wohl?
Da wussten wir, das sind unsere. Das war von unseren.
Aber was ich ja immer fand, das ist ein Vorteil an unserem Beruf mit Kindern, dass man nachmittags frei hat, weil man sehr viel mitkriegt von denen. Also viel mehr, als wenn man sonst eine volle Stelle hat. Das ist ja toll, dass man dann im Prinzip zu Hause ist, wenn die nach Hause kommen von Schule oder Kindergarten.
Ja, das also, ist super.
Das ist super, aber der Nachteil ist halt, man schläft nie wieder. Wenn die ins Bett gehen, geht man
zum Dienst
und dann kommt man spät nach Hause. Und wenn die in die Schule müssen, ich meine, es ist bei mir jetzt immer noch so, dann klingelt halt um 6.30 Uhr der Wecker, weil die müssen aufstehen und in die Schule gehen. Ja. Und das ist von der Kraft schon echt ein Ding. Also das dann noch eben zu zweit, dann noch mit Babysittern. Ich meine, in den meisten Beziehungen ist es ja so, dass dann ein Partner zu Hause ist, wenn er einen anderen Beruf hat oder sie, je nachdem. Mhm. Und das ist ja bei euch dann noch komplizierter. Ne?
Da wir zu zweit waren, haben wir eine Sache gemacht. Wir haben uns morgens mit dem Aufstehen abgewechselt. Mhm. Aber wir hatten extrem wenig Schlaf in der Zeit. Wenn ich nicht selber gespielt habe, sondern meinte, ich müsste da mal ins Konzert gehen. Ich bin nach einer halben Stunde spätestens, habe ich geschlafen. Auch wenn wir eingeladen waren. Sobald Ruhe eintrat, mit die Augen zugefallen. Ansonsten war das toll, weil wir hatten praktisch für die Kinder die ganze Zeit, wo die zu Hause waren, Mittagessen zusammen.
Ja.
Wir hatten richtig Mittagstisch. Und am Nachmittag auch mit den kleineren Kindern ist das super. Da geht man ja dann abends zum Dienst und die Babysitter müssen ja nur noch die Kinder ins Bett bringen. Ne? Und das hat bei uns dann immer gut funktioniert, das war gut eingestielt. Das war dann kein Problem. Also manchmal hat man dann gerade noch so die letzte Windel zugeklebt, dann zack in die schwarzen Sachen rein, rauf aufs Fahrrad. Und dann war ich schon manchmal erst 10 Minuten vorher im Theater. Das war dann natürlich extrem stressig, umzuschalten. So, welches Stück spiele ich jetzt, was mache ich jetzt hier? Okay.
Ja, und dann auch im Dienst wach zu bleiben, sag ich mal. Also
bei uns, die Mozart-Opern waren echt hart. Ja. Da gibt es bei der Zauberflöte nach der Pause nur langsame Nummern. Und da ist es mir auch tatsächlich passiert, dass ich so einen Sekundenschlaf hatte und von meinem eigenen falschen Ton aufgewacht bin. Jetzt nach sehr 30 cool. Jahren kann ich es ja gestehen, ich war's.
Ich kann mich noch genau erinnern.
Ja, natürlich.
Das ist witzig. Also ich schlafe ja oft, dann habe ich ja schon gesagt, aber ich spiele halt im Normalfall dabei gerade nicht.
Ja, Ja, ja. Wenn die Kinder dann älter werden, dann ist es doof, weil dann haben die selber so viel um die Ohren und dann ist man abends nicht zu Hause, wenn da eigentlich mal Ruhe eintreten würde und man vielleicht auch mal am Tisch sitzt und mal was mitkriegt. Mhm. Das fand ich dann nicht mehr so toll. Das ist dann so die Schattenseite davon.
Und wie ist es für euch als Paar? Stelle ich mir das schon auch nicht so einfach vor, abzuschalten vom Orchesteralltag, von dem, was da sonst so läuft. Ist ja auch ein Sozialraumorchester, ist ja dann manche Sachen nerven ein, manche, und kommt man dann nach Hause und muss das dann alles nochmal bequaken? Oder wart ihr da diszipliniert und habt gesagt, wir reden zu Hause nicht über den Dienst? Oder?
Nein, so diszipliniert waren wir nicht. Als die Kinder noch klein waren, ehrlich gesagt, war das gar kein Problem, weil du bist nach Hause gekommen und die Welle ist über dich rübergeschwappt und es waren einfach ganz andere Sachen wichtig. Und dann hat man sich gegenseitig irgendwie die Zeiten freigeräumt, wo man üben musste und sich vorbereiten musste. Da konnten wir uns ja so abwechseln. Das ging eigentlich ganz gut. Jetzt ist das vielleicht schwieriger, dass man dann zu viel die Dinge mit nach Hause trägt. Ich finde, das Fahrradfahren hilft ein bisschen. Weil dann strampelt man erstmal 20 Minuten durch die frische Luft und wenn man sich geärgert hat, ist da schon einiges verdampft. Das geht ganz gut. Und es hat sich so ergeben, also wir haben nette Kontakte im Orchester, aber wir haben viele Freunde, die keine Musiker sind. Da sind wir unseren Kindern sehr dankbar dafür, weil durch diese verschiedenen Settings, wo man die Kinder begleitet, lernt man halt andere Leute kennen. Und das finde ich immer sehr erfrischend. Wenn dann zu viele Musiker auf einem Haufen sind, dann landet man oft bei den leidigen Themen irgendwie. Es ist ja in jedem Beruf so. Wenn da zu viele Ärzte sind oder ja, so, klar. Das ist auch immer das Gleiche. Ne?
Ich finde es nur halt wahnsinnig schwer, wie du schon sagst, das ging durch die Kinder. Ich finde es wahnsinnig schwer, andere Leute zu finden. Also als ich hier noch relativ jung war, da haben wir mal die ersten 10 Jahre, habe ich eigentlich fast gesucht. Also einfach nach Leuten gesucht, die nicht Teil des Orchesters waren, als Freunde. Ja, das
geht kaum. Das
fast
geht kaum.
Unmöglich. Also ich hatte einen Kumpel, der hatte bei mir Unterricht, dadurch habe ich den kennengelernt. Das war der Einzige, wo ich sagen würde, der war jetzt nicht Orchestermusiker, der war immer noch Trompeter. Ne? Das war so schwierig und auch jetzt, ich habe mittlerweile zum Glück sehr, sehr, sehr viele Leute, die eben gar nichts mit Musik zu tun haben oder nicht mit Orchester zu tun haben und das genieße ich total, aber also diese freien Abende, es ist so, als würde ich in den Kalender gucken und sagen, okay, hier habe ich einen, hier habe ich einen, hier habe ich einen, hier habe ich einen und die muss ich jetzt verteilen.
Das ist
nur,
auch so.
Um diese Freundschaft irgendwie zu pflegen, dass sie nicht zerbrechen oder völlig einschlafen. Ne?
Ja. Und eigentlich will man ja auch mal noch einen freien Abend, wo man nur auf dem Sofa sitzt.
Genau.
Ne? Also willst ja dann nicht jeden freien Abend, den du hast, auch noch irgendwie unterwegs sein und auch das ist eine Kraftsache. Ja.
Also anfangs, als ich hier angefangen habe, hat mich das eigentlich gar nicht gestört. Da habe ich einfach super gern Musik gemacht und es kamen junge Leute ins Orchester, mit denen war es nett. Direkt als ich anfing, da war eigentlich so der Anfang von dem Umbruch. Ja, da waren sehr wenig Frauen, als ich angefangen habe. Und das hat dann so allmählich, hat diese Welle eingesetzt, so wo sich die Dinge verändert haben. Dann mit den Kindern, ja klar, war man ja eh so beschäftigt und jetzt ist es so, ich pflege meine Freundschaften und meine Freundinnenschaften so, aber es gibt Grenzen, weil ich merke, ich werde älter, ich brauche mehr Zeit, um mich zu regenerieren, ich kann mir den Plan nicht mehr so vollstopfen, diese Übezeiten mit einplanen zu müssen. Mhm. Und dann die Abende und die Wochenenden voll zu haben. In unserem Freundeskreis, das wissen ja auch schon alle, wenn man irgendeinen Termin abmacht, schreib du mal, wann es geht. Die wissen alle, wir sind die problematischsten dabei. Manchmal sucht man dann einen Monat, bis man eine Schnittmenge hat. Also meine Berufstätigkeit endet ja am Ende dieses Jahres, plane ich aufzuhören. Also ich habe meinen Auflösevertrag-Gesuch eingereicht. Ich möchte gerne ein Jahr vor meiner offiziellen Rente schon in Rente gehen. Da freue ich mich wirklich drauf, dass ich da nicht mehr eingeschränkt bin. Ich habe zwar auch ein bisschen Respekt davor, jeden Abend frei zu haben. Also ich habe auch schon viele Ideen, aber ich tacker da noch nichts fest, weil ich glaube, das ist auch eine Veränderung. Da muss man auch ein bisschen Raum geben, das zu erfahren. Und ich habe auch schon gesagt, es kann ja auch sein, dass ich ein halbes Jahr nur schlafen möchte. Kann ja sein, dass ich einfach dann die Müdigkeit, wir haben schon sehr viel gearbeitet, auch durch die 3 Kinder, dass dann die Müdigkeit sich erstmal Bahn bricht. Und sicherlich würde ich auch erstmal nicht üben, weil ich möchte dieses latente schlechte Gewissen, möchte ich mal los sein. Und dann gucke ich mal, was ich möchte.
Also du hast noch keine festen Pläne?
Mm-mm. Ich mache auch jetzt ehrenamtlich ein bisschen was in der Schule und da könnte ich mir vorstellen, auch mehr zu machen. Mhm. So in der Sprachförderung oder so Vorlesen. Also ich hätte auch Lust mit. Gibt bei uns eine Schule in der Nähe, mit der ich so ein bisschen in Verbindung bin und die haben auch einen Schulgarten. Ich könnte mir auch vorstellen, mit den Kindern so Schulgartenpflege zu machen und denen vielleicht so einen bodenständigen Kontakt zu geben. Das finde ich wichtig, weil ich finde, die sind alle ein bisschen zu viel digital unterwegs und kommen eben auch zum Teil aus Familien, wo das eben nicht so gepflegt wird. Ne? Das finde ich wichtig. Solche Dinge könnte ich mir vorstellen.
Aber du freust dich darauf, dass es jetzt dann irgendwann mehr Zeit gibt? Oder ist es auch so ein bisschen, dass du denkst, ich werde es vermissen?
Also das wird sicherlich auch so sein, dass ich es vermisse. Weil ich liebe das auch einfach mit Menschen zusammenzukommen und das muss ich mir dann selber schaffen. Wir haben ja sehr viele KollegInnen, die wir jeden Tag sehen. Mhm. Mit denen haben wir jetzt nicht allen doll was, eng was zu tun, aber sie sind ja alle da und man interagiert damit. Das wird mir auf jeden Fall fehlen und bestimmte Momente des Musikmachens werden mir bestimmt auch fehlen. Aber ich freue mich jetzt auf diese freie Zeit, diese Freiheit und dass ich meine Freundschaften mehr pflegen kann. Und ich möchte gerne ein bisschen mehr, weniger Stress in meinem Leben, mehr Ruhe. Denn es gibt ja so bestimmte Dinge, die passieren, wenn man älter wird. Man kann nicht mehr so gut gucken, man lernt langsamer. Und das ist schon in unserem Beruf sehr fordernd, muss ich sagen, damit umzugehen. Und dann trotzdem, ich möchte ja eigentlich bis zum letzten Tag möglichst gut mitschwimmen können in dem Schwarm. Ne? Mhm. Ich könnte natürlich auch mich unsichtbar machen und da so ein bisschen vor mich hin, aber das ist jetzt nicht meine Art, das möchte ich auch nicht. Und dazu macht mir das Musikmachen auch letztendlich immer noch viel zu viel Spaß.
Mhm. Ich glaube, wir werden dich auch immer noch relativ oft sehen. Ich hab so das Gefühl irgendwie, dass du uns nicht ganz einfach fallen lässt und weg bist.
Nein, also ich gehe ja jetzt auch nicht jede Inszenierung anschauen, aber ich war jetzt diese Spielzeit auch, habe ich mir 2 Opern angeschaut und war so begeistert und habe auch gedacht, dass worüber wir uns dann manchmal ärgern, weil es nicht so gut geklappt hat oder sowas, das ist so, wenn du dann auf der anderen Seite sitzt, ist es manchmal so unerheblich und auch gar nicht zu hören. Das finde ich immer ganz interessante Erfahrung und ich finde die Inszenierung toll und da werde ich mir sicherlich sehr viel mehr angucken. Mhm. Jetzt ist es dann manchmal, ja, an einem freien Abend, wenn du dann, es gibt ja Wochen, da ist nur ein Abend frei oder so, da gehe ich nicht noch in die Oper.
Ja, ich würde auch sehr gerne sehr viel mehr Schauspiel gucken, zum Beispiel komme ich überhaupt nicht dazu oder nur sehr sporadisch. Das stelle ich mir auch gut vor, wenn man dann einfach so überlegen kann, so, ach, guck ich mir das mal an oder jenes. Das,
ja. Und es gibt ja auch andere Kulturveranstaltungen, die jetzt...
Ja, nicht nur bei uns im Theater, ne?
Nee,
ja,
genau. Und da gibt es, finde ich, sehr interessante Sachen und ich merke dann, ich gucke ja nicht mal, was es gibt, weil die Erfahrung sagt, klappt ja doch nicht. Ja.
Und gibt es denn Musik und Sachen, die wir gespielt haben oder spielen? Wir haben ja eine große Bandbreite an Sachen, die wir machen, wie viele kleinere Orchester. Das ist ja auch eigentlich ein Vorteil von den kleineren Orchestern, dass man da eben viel abdeckt. Aber gibt es Sachen, die du besonders gerne gemacht hast?
Ich bin da eigentlich sehr breit aufgestellt, muss ich sagen. Also ich finde es auch toll, dass wir diese verschiedenen Genres so abdecken, wo man ja immer verschieden spielen muss. Wozu ich hier im Orchesterbereich eben nicht so gekommen ist, ist Continuo spielen, was ich sehr, sehr liebe, weil das durch meine Position sich nicht so gemacht hat.
Kann man für die Hörerinnen und Hörer gerade noch mal erklären, was das bedeutet?
Ja, also in den Bachschen Passionen und Kantaten und überhaupt in der Barockmusik gibt es immer das sogenannte Basso Continuo. Das ist Cello und Bass zusammen und Orgel oder Cembalo meistens noch gemeinsam.
Fagott,
ja, die sozusagen die Basslinie bilden. Und speziell bei den Passionen und Kantaten gibt es Rezitative, wo ein Sänger sozusagen die Geschichte erzählt, was von Akkorden, manchmal wird es mit Bass und Cello gemacht, manchmal nur Cello und Orgel oder ja.
Also solistisch, ne?
Genau. Solistisch gestützt wird sozusagen und begleitet wird. Die sind oft sehr frei und man muss dann sehr mit dem Sänger mitgehen. Und dann gibt es eben auch noch die Arien in diesen Stücken, die dann oft solistisch besetzt werden. Das haben hier naturgemäß immer die Solo-CellistInnen und StellvertreterInnen gemacht. Also das überlässt man nicht der Vorspielerin, nur in Ausnahmefällen. Aber ich habe hier einen guten Draht zur Neustädter Marienkirche, zu der Ruth Seiler, und mit der ich studiert habe, und die dann direkt, als sie kam, mich angerufen hat und gesagt hat, du, wir kennen uns doch vom Studium, kannst du nicht das Orchester immer für meine Konzerte zusammenstellen, also die Streicher. Und das seit, weiß nicht, 30 Jahren oder was, tue ich das. Und da konnte ich all das spielen. Und da ist es meistens eh einzeln besetzt. Also diese kleinen Kantaten, ich mache sie nur mit einem Cello und einem Bass. Und das ist für mich eine große Freude immer gewesen. Und ist es immer noch.
Und das möchtest du auch weitermachen, auf jeden Fall?
Das könnte ich mir vorstellen, weiterzumachen. Ich muss halt gucken, weil, wie wir ja wissen, ohne Training geht das nicht. Und das muss ich jetzt gucken, wie ich das handhaben werde, ob ich dann doch irgendeinen Schnitt ziehe und sage, ich spiele nicht mehr. Oder ob es möglich ist zu sagen, ich spiele nicht mehr, außer phasenweise, und mich dann halt wieder fit mache und das spielen kann. Wenn ich das dann noch gut kann, gut genug, dann würde ich das wohl sicherlich gerne weitermachen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr abliefern, dann würde ich das auch stoppen.
Ja, da macht es auch keinen Spaß. Ne? Ja.
Nein, es macht keinen Spaß. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt einfach nur so vor mich hinzufiedeln. Das genügt mir dann nicht.
Das kann ich gut verstehen. Ja.
Und von den KollegInnen, die schon in Pension gegangen sind, gibt es eigentlich jede Facette. Manche verkaufen sofort ihr Instrument. Manche üben nur noch für sich und haben Spaß einfach daran, das Instrument zu spielen. Und manche spielen in Laienorchestern mit oder übernehmen da ehrenamtliche Funktionen, machen Stimmproben oder weiß der Teufel was, oder machen Kammermusik. Da gibt es eigentlich jede Facette. Und ich glaube, da muss jeder schauen, was das Richtige ist.
Ja, im Ausnahmefall gibt es ja auch Streicher, die tatsächlich bis ins hohe Alter noch spielen. Also
ja.
Es gibt da nicht so eine Begrenzung, ist aber ein bisschen Typsache. Manche sind auch einfach froh, wenn sie es nicht mehr in die Hand nehmen müssen, weil man Schmerzen hat oder das sowieso nur so ganz knapp von der Kraft geschafft hat, durchzuhalten. Aber
das Problem habe ich zum Glück nicht.
Ich wollte gerade sagen, du wirkst eigentlich da extrem agil und bewegst dich auch überhaupt nicht so, dass man denkt, das fällt dir schwer oder es ist irgendwie schwer geworden, sondern eigentlich sieht es immer so ganz entspannt und durchlässig.
Ja, ich glaube, das habe ich meiner Beschäftigung mit der Alexander-Technik zu verdanken. Mhm. Also, dass ich da eigentlich keine Probleme habe. Mhm. Das ist eher so, ist eher der Kopf, der nicht mehr so schnell ist. Wenn man älter wird, wird dieses Multitasking, und Orchesterspielen ist ja eine Art von Multitasking durch diese verschiedenen Wahrnehmungsebenen, das fällt ein bisschen schwerer. Wenn die Augen dann schlechter werden, dann geht zu viel Konzentration in dieses Segment rein. Also die Konzentration, die Noten zu lesen, das schluckt zu viel Energie, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann fehlt das an anderer Stelle. Ich kann dann zum Beispiel erst nach einer Weile, kann ich sozusagen alles, was über und unter den Noten steht, noch mitlesen. Weil ich muss erstmal die Noten lesen. Früher konnte ich das im Verbund erfassen.
Einfach erfassen.
Erfassen, ja. Ob da jetzt noch eine Dynamikbezeichnung oder sonstige Spielanweisung steht. Das ist jetzt einfach schwerfälliger geworden. Das braucht dann mehr Zeit, bis das dann angekommen ist.
Das heißt, du hast auch mehr Aufwand.
Ich muss mich mehr vorbereiten. Ich muss mich mehr vorbereiten. Und das ist jetzt auch ein Grund, warum ich jetzt aufhören möchte. Es wird mir einfach zu anstrengend. Und wenn dann wirklich die ganz schweren Stücke kommen, fühle ich mich schon gestresst. Weil wir sind ja doch immer ein bisschen auch unter Zeitdruck, das zu lernen. Manchmal kommen die Noten spät und dann sollst du es so, zack, sollst du es eigentlich können. Ja, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich nicht mehr so mithalten, dann wird es halt einfach anstrengender. Und dann sollen die jungen Kolleginnen mal ran.
Ja, Annette, das war super, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja,
sehr aufschlussreich, auch nochmal aus einer anderen Perspektive, dem tiefen Streichersegment, den Celli. Und du hast so viel gemacht und erlebt. Hochspannend. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, danke euch auch. Das hat mir Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Das tut's ja immer.
Ja, war sehr entspanntes Gespräch. Und ich bin mal gespannt, wenn ich dann in 25 Jahren in Rente gehe, ob ich dann ähnliche Sachen sage wie du, wie sich's verändert hat. Das ist schon, finde ich, wahnsinnig interessant.
Ja.
Ja, das Orchester verändert sich ja auch jetzt laufend. Ja. Ständig neue Leute. Es ist sehr viel internationaler geworden.
Viel.
Ja, spannend zu gucken. Wie sind wir in 10 Jahren? Wer ist da in 20 Jahren? Genau. Und auch an dieser Stelle vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Der nächste Podcast kommt im April. Immer am 2. Freitag in jedem Monat. Im April wird es sein der 10. April. Und wir freuen uns auch da schon auf den nächsten spannenden Gast.
Ja, und wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns weiterhin noch Fragen stellen. Sie können das gerne in den sozialen Medien tun. Sie können das gerne in den Kommentaren schreiben. Wir sind ja auf Spotify, auf Apple und eben auch auf unserer eigenen Homepage. Kann man den jederzeit hören. Und wenn Sie da noch Fragen haben, geben Sie die gerne rein. Und wir versuchen, die zu beantworten.
Und freuen uns über jedes Feedback.
Über das sowieso.
In diesem Sinne, vielen Dank, Annette, und vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.